Bong, es ist 7.30 Uhr, Sie hören die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks. Nein, ist natürlich völliger Quatsch, ihr hört Insert Moin, ihr habt euch nicht im Kanal getäuscht, aber ihr hört die Nachrichten des Insert Moinschen Rundfunks. Wir sind nämlich jetzt gerade drauf und dran, eine Newsfolge aufzunehmen und dazu begrüße ich den Bayerischen Nachrichten-Crack Robin. Guten Morgen.
Weg geht's Gott.
Genau. Wunderbar. Es ist tatsächlich aber 7.30 Uhr. Das hat gestimmt. Wir nehmen das wirklich jetzt ganz früh auf. Und kurz nochmal zur Erklärung. Es kommen ja auch immer neue Hörer dazu. Gerade jetzt ist es auf Patreon auch ein bisschen hochgegangen wieder. Die News-Folge ist unsere Folge, in der wir jetzt in diesem Fall die KW4, also die letzte Woche, betrachten und uns da so ein bisschen die Meldungen rausgeschrieben haben, die ein bisschen für Diskussionen, für Debatten gesorgt haben, die möglicherweise Auswirkungen auf die ganze Branche haben könnten. Und wir versuchen kurz darzustellen, was dort passiert ist, aber das Ganze dann auch eben so ein bisschen einzuordnen und so ein bisschen drüber auch kurz zu diskutieren, was wir davon halten oder was das bedeutet, damit man auch so ein bisschen eigentlich über den Tellerrand hinausblickt, was diese News dann möglicherweise für Auswirkungen haben könnten. Und wir fangen an mit einer Änderung, die es zum Xbox Game Pass gab. Und da, Robin, gleich an dich die Frage, hast du denn eine Xbox? Bist du Abonnent dieses Services? Und was ist das denn überhaupt genau, der Xbox Game Pass?
Also das ist tatsächlich zum ersten Mal der Moment, wo ich mich ärgere, dass ich keine Xbox habe, weil ich vor einiger Zeit mich für die PS4 entschieden habe. Ich fand die ein bisschen angenehmer, so vom Handling her. Und das Ganze, was die Amerikaner so geil fanden an dem Ding, dass man spielen kann und gleichzeitig noch Fernseher glotzen, das kommt bei mir halt irgendwie nicht in Frage. Dementsprechend waren die viele von den Funktionen, die das Ding geboten hat, eigentlich ziemlich egal. Und ich hatte noch die 360 und die war mir zwar lieb und heilig, aber ich habe mich da von der PlayStation entschieden. Fuchst mich natürlich jetzt umso mehr, nachdem ich die paar Titel, die irgendwie exklusiv sind, die man in diesem Rahmen dieses Deals nämlich bekommt, die Einschränkung ist, sie sind exklusiv für die Xbox entwickelt und sie sind von den Microsoft Studios entwickelt. Und diese Dinger bekommt man in einem Abo-Service von der Xbox, so eine Art zusätzliche Subscription, die 10 Euro kostet in der ersten Verkaufsofferte. Bin mal gespannt, ob sie bei dem Preis bleiben werden, so ähnlich wie Netflix, die auch irgendwann teurer geworden sind. Und diese Games bekommt man dann, also man hat dann Zugriff drauf. Das ist eine Bibliothek von über 100 Spielen. Und alle neuen Microsoft-Games, wie ich eben erwähnt habe, die released werden, hat man quasi ab Release-Tag dabei. Das ist, glaube ich, für einige Leute vielleicht nur so mittelinteressant. Aber ich fand es ganz cool, dieses Sea of Thieves ist direkt mit dabei, wo ich mich gestern mit 3-4 Trailern irgendwie drauf gehypt habe. Crackdown 3 oder State of Decay 2 ist auch mit dabei. Und ansonsten halt viele von den Xbox Exclusive Titeln, wir werden dabei sein. Die komplette Liste gibt's bei Major Nelson.
Man tut sich etwas schwer, das Ganze irgendwie zu beschreiben, weil es ist einerseits so ein bisschen wie Netflix für Games, ne? Also man zahlt so eine monatliche Abo-Gebühr und bekommt dann eine Auswahl von wechselnden Spielen. Also bei Netflix ist ja auch immer so, dass man da eine wechselnde Auswahl hat, ne? Also dann hast du mal den Film, aber der fliegt dann raus, weil irgendwie das der Vertrag mit dem Studio abgelaufen ist, dafür kommen aber zwei neue Filme dazu und das heißt, solange du diesen Service bezahlst, hast du Zugriff auf alle Inhalte, aber du hast halt auch kein Anrecht drauf, dass die Inhalte da ewig drin bleiben oder so, ne? Wenn da was rausgenommen wird, dann musst du halt damit leben. Und im Grunde funktioniert es hier so ähnlich bei dem Game Pass, dass du eben diese ganzen Spiele runterladen kannst und das haben sie jetzt im letzten Jahr, ich glaube so im Sommer oder sowas, wurde das eingeführt und war so ein bisschen, ja, nette Idee, halt viel so alter Kram in Anführungsstrichen mit dabei, ne? Ist natürlich dann jetzt auch der Heimvorteil, den Microsoft da hat auf ihren eigenen Konsolen mit der Abwärtskompatibilität, dass du halt quasi bis zur ersten Xbox die Sachen ja runter nochmal wieder vermarkten kannst, weil sie halt auch auf der One jetzt dank Abwärtskompatibilität laufen. Und die große Neuerung, die jetzt kommt, ist tatsächlich, wie du angesprochen hast, alle Inhouse-Studio-Titel, also alles, was von Microsoft Studios kommt, das wäre, das ist jetzt noch nichts angekündigt, aber zum Beispiel auch ein neues Halo, neues Gears of War, neues Forza, also so große Microsoft-Serien, wo man sagen kann, naja, es ist nicht so ganz unwahrscheinlich, dass da wahrscheinlich ein neuer Teil kommt, weil es sind halt einfach große Kassenschlager. Und bisher war es halt immer so, auch bei PlayStation Plus oder bei Xbox Live Gold oder so, dass eigentlich immer vorher so ein Auswertungsfenster, nennt man das im Fachjargon, geherrscht hat, indem Neuheiten halt erstmal klassisch verkauft wurden und irgendwann nach 1-2 Jahren kamen sie dann vielleicht mal in so einen Service mit rein. Und da war das dann eigentlich kein Problem mehr, weil man sich gedacht hat, naja, nach 2 Jahren hat jetzt jeder, der dieses Spiel unbedingt kaufen wollte, das wahrscheinlich auch gekauft. Und jetzt kann man es halt nochmal in so einen Service mit reingeben. Ist ja bei Netflix mit den Filmen nicht anders. Die kommen ja auch nicht irgendwie zum Kinostart, also es sei denn, es ist eine Eigenproduktion, aber.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja fast wie die Netflix Exclusives, ne? Also da, wo die, oder Original, genau, wo die sie selber produzieren, die natürlich keine anderen Plattformen irgendwie zur Verfügung stehen und dementsprechend bei denen Premiere haben. Ich finde es interessant, weil die PS4, wir haben ja auch irgendwie über so Sachen für Shift Happens haben wir auch mit denen geredet. Und früher war das so, dass du PS Plus konntest du entweder zum Launch machen, das hat zum Beispiel Rocket League gemacht, oder ein Jahr nach Launch war das offizielle Zeitfenster. Das haben sie jetzt zum Beispiel auch schon ein bisschen runtergenommen. Ich glaube, wir sind jetzt inzwischen bei 6 Monaten nach Release-Datum. Aber das ist immer noch relativ fest. Also die wollen, denen geht es ja, glaube ich, auch weniger darum, dass man die Entwickler davor schützt, da irgendwie viel Sales irgendwie sich durch die Lappen gehen zu lassen oder sowas. Sondern vielmehr, dass sie halt irgendwie diese keine Verramschung auf ihrer Plattform haben wollen. Dass das jetzt von Tag 1 geht, finde ich schon relativ krass. Vor allem ist das ja auch eine interessante Rechnung, weil ich meine, nehmen wir an, ich würde mir 2 AAA-Titel im Jahr kaufen, dann gebe ich ja, was kosten die Dinge inzwischen, 60, teilweise 70 Euro, nehme ich ja irgendwie 120 Euro aus. Und das ist ja fast exakt der Preis, den ich dann auch in diesem Abo-Modell in einem Jahr bezahlt hätte. Das heißt, das rentiert sich in Anführungszeichen, wenn ich 2 von den Titeln mir ohnehin kaufen möchte im Jahr. Und dafür finde ich relativ krass, dass das, also der Preis ist schon ziemlich gut, behaupte ich jetzt einfach mal.
Ja, also wenn man das einfach jetzt mal aus Konsumentensicht sieht, dann kann man das so, wie du das gerade gemacht hast, einfach die Rechnung aufmachen und sagen, naja, Sea of Thieves hätte ich mir jetzt eh für 50, 60 Euro gekauft. Für diesen Zeitraum bekomme ich auch ungefähr ein halbes Jahr Game Pass. Dann hole ich mir halt den, kann Sea of Thieves gleich zum Start spielen. Und die anderen 100 Spiele, wenn da auch noch was dabei ist, umso besser. Das ist dann quasi noch Bonus obendrauf. Und natürlich ist wahrscheinlich immer so ein bisschen diese Hoffnung, ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich höre so oft von Leuten, die sagen so, ja, ich hole mir immer so einen Monat Netflix, dann schaue ich alles an, was es da gibt und dann kündige ich das aber sofort wieder und so. Und ich mache das nicht, weil ich immer weiß, dass einfach im nächsten Monat dann doch immer noch mal wieder was kommt. Und selbst wenn man sich das vielleicht vornimmt, sowas zu kündigen, so Abo-Dienste, dann machen die das ja schon auch immer so clever, dass dann irgendwie dann doch immer noch hier was und dann kommt da was. Und so denkst du dann immer, ah ja gut, den einen Monat kann ich jetzt auch noch zahlen, weil dann kann ich das gleich auch noch runterladen. Und so ist natürlich die Hoffnung, glaube ich, von Microsoft, dass du jetzt durch diese Neuheiten einfach noch mehr angefixt wirst oder dass das Angebot einfach reizvoller wird und dann die Leute diesen Game Pass einfach noch mit zusätzlich zahlen. Also zu wahrscheinlich Xbox Live Gold, was die meisten Xbox-Besitzer, denke ich, haben, die Konsole wirklich ausgiebig nutzen, weil auf der PlayStation ist es ja mittlerweile auch so, dass die meisten Leute, die wirklich viel mit der PlayStation spielen, um PlayStation Plus eigentlich nicht rumkommen, weil gerade für Online-Spiele ist es ja eh Voraussetzung. Und ich glaube, das ist jetzt so die Hoffnung, diesen Game Pass noch mal ein bisschen mehr zu pushen, damit da einfach noch mehr Leute den abschließen. Für Kunden ist das jetzt erstmal ein super Deal, weil du hast ja nichts verloren. Also wenn du den nicht haben möchtest, dann kannst du dir Sea of Thieves immer noch kaufen. Es ist ja nicht exklusiv in diesem Game Pass Service, sondern du kannst es immer noch ganz normal kaufen. Kein Thema. Es zwingt dich keiner dazu, das jetzt in einem Abo-Modell zu kaufen. Wie siehst du das aus Branchensicht? Also findest du das einerseits als Entwickler, aber was bedeutet das jetzt auch irgendwie für den Handel oder allgemein für den Wert und Preis eines Spiels, wenn Publisher jetzt auch zunehmend anfangen, so Sachen exklusiv in so eigene Modelle mit reinzupressen?
Ich glaube, da lohnt sich auch so ein bisschen in den Blick Richtung Netflix. Die haben in der Film- und in dieser Serienproduktionsbranche auch einen ziemlichen Schlag ausgelöst. Also das ist einfach so, dass die Deals von denen, die sind, wenn du einen guten Deal bekommst, dann sind die sehr grandios, und wenn du keinen bekommst, dann sind die ziemlich schlecht, oder beziehungsweise sind für einige Produzenten auch ziemlich schlecht. Das heißt, die Marktmacht hat sich so ein bisschen von demjenigen, der früher produziert hat, zu Netflix, dem Anbieter, verschoben. Früher haben die Produzenten halt ausgehandelt mit ihren Budgets, und die müssen jetzt sehr viel mehr gucken, weil sie wussten zum Beispiel die Verwertung, da kann ich mir irgendwie Folgendes ausrechnen und ich kann davon ausgehen, dass ich so und so viel Geld damit mache. Und wenn Netflix die einzige Endverwertung wird, dann ist die Marktmacht natürlich sehr viel krasser. Gut, die haben jetzt Konkurrenz von Amazon und so weiter. Ich nehme auch an, dass früher oder später irgendjemand anders nachziehen wird, weil den Satz Netflix für Games habe ich schon so oft gehört. Dementsprechend gehe ich davon aus, irgendjemand wird auch nachziehen und ähnliche Modelle anbieten. Prinzipiell, glaube ich, ist es nicht so großartig für Entwickler. Einfach weil Spiele tatsächlich jetzt mehr so jetzt vielleicht nicht Ramschware, aber ich glaube, es gibt schon wirklich irgendwie so einen Werteverfall. Die Spiele werden in der Entwicklung immer teurer, und das ist tatsächlich so. Also das ist inzwischen erwiesenermaßen, da hat sich jemand mal sehr viel Zeit genommen, hat das ausgerechnet. Und zwar Ralph Koster, gibt es für alle, die es interessiert, einen wahnsinnig interessanten Artikel, wie er darüber spricht, dass die Budgets und der Umfang von Spielen immer größer geworden ist, aber der Preis letztendlich maximalen Inflationsausgleich erfahren hat. Also das heißt, dass der Dollar pro Megabyte, hat er da ausgerechnet, dass das irgendwie immer mehr geworden ist. Und dass das aber eigentlich nicht mehr so wirklich die Preise spiegeln. Und ich glaube, dass sowas wie Netflix für Games, dass egal welche Plattform das macht, das ist jetzt überhaupt nicht Microsoft-spezifisch, dass das ein Risiko oder wenn es funktioniert und die Kunden das annehmen, dass es den Markt doch in eine gewisse Richtung verändern wird, die wir jetzt noch nicht so absehen können. Weil viele Spiele gehen ja jetzt schon in diese Richtung, dieses As-a-Service-Zeug. Also das heißt, ich habe Singleplayer-Games, werden wahrscheinlich weniger werden und durch sowas wahrscheinlich noch weniger, weil ich kann ein Singleplayer-Game genau ein einziges Mal monetarisieren. Vielleicht kriege ich irgendwann noch mal ein DLC rausgepresst oder sowas. Aber das shiftet alles in die Richtung Online-Experience und dare I say Lootboxen. Es geht halt alles in die Richtung, dass man auf lange Sicht mehr Geld von den Kunden bekommt. Und dementsprechend werden die Spiele auch immer mehr in diese Richtung entwickelt. Die Singleplayer-Games der letzten Jahre sind viele hinter den Erwartungen zurückgeblieben, und die Leute, die auf ihren Games as a Service Goldhaufen sitzen, lachen sich ins Fäustchen. Ich glaube, da wird auch sehr viel in diese Richtung jetzt weiter passieren.
Es gibt ja von EA auch so einen Abo-Service. Mir ist jetzt gerade der Name entfallen. Den kann man sich dann über Origin quasi nach einem ganz ähnlichen System im Grunde holen, schließt halt auch ein Abo ab und dann kriegst du manche Spiele ein bisschen früher, du darfst irgendwelche Betas exklusiv spielen, aber es sind auch eben jeden Monat so ein paar Spiele mit dabei, die du dann runterladen kannst, die da einfach drin sind in diesem Pass. Und das hat ja jetzt erstmal in Anführungsstrichen relativ wenig Aufmerksamkeit bekommen. Also klar, man hat darüber berichtet, war auch so, ja, nettes System, mal schauen, ob das die Zukunft ist. Es wird natürlich auch ein bisschen kritisch, wenn dann jeder Publisher anfängt, EA Access, so heißt es jetzt, ist mir gerade wieder eingefallen, sowas Eigenes einzuführen. Aber es hat jetzt irgendwie noch nicht so diesen, wie man so schön sagt, disruptiven Effekt auf die Branche gehabt. Und ja. Glaubst du, dass jetzt das Ganze doch einen anderen Effekt haben könnte? Weil demnächst, keine Ahnung, Nintendo, wenn sie irgendwann mal die Sache auf die Kette bekommen, will ja auch irgendwie so einen Online-Abo-Dienst einführen für die Switch. Da ist noch nicht so ganz klar, wie der aussehen soll. Ist das eher so PlayStation Plus mit monatlichen Gratisspielen? Oder ist das vielleicht auch schon ein Abo-Service, wo du dann alte Nintendo-Sachen spielen könntest? Und das wäre natürlich schon bei Nintendo nochmal eine ganz andere Hausnummer, wenn sie es wirklich schaffen, ihre ganzen alten Spiele, den kompletten Backkatalog für die Switch irgendwie per Emulator spielbar zu machen und zu sagen, hey, für 10 Euro im Monat hast du Zugriff auf die komplette Bibliothek, die wir in den letzten 40 Jahren hier entwickelt haben. Das wäre natürlich nochmal ein ganz krasses Argument. Und glaubst du, dass so andere jetzt nachziehen und dass jetzt durch diesen Game Pass so ein disruptiver Moment gekommen ist, dass wir einfach immer mehr in diese Abo-Modelle kommen?
Also ich glaube, so ein Moment wird es in der Richtung, glaube ich, nicht wirklich geben. Also es würde mich überraschen, wenn man auf einmal sagen kann, ja, und es war dann der 25.01.2018, an dem Microsoft sprach. Und ich glaube, das wird nicht passieren.
vom Berg runter, die Bergpredigt. Ja.
Die Euler auf zwei Tontafeln, ja. ich glaube, dass langsam aber sicher passieren wird. Und also man sieht es ja, es ist ja Netflix war ja auch nicht irgendwie jetzt Netflix da und jetzt sieht's irgendwie in der Fernsehlandschaft anders aus. Und haben auch viele am Anfang gesagt, ja nee, also wer will denn bitte Fernsehen über Internet? Die lieben doch ihr Programm. Und es hat sich auch dann doch relativ über den Lauf von so ein paar Jahren doch relativ verändert. Und ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass das in dem Fall auch passiert. Und so langsam und schleichend passiert's ja eigentlich, wenn man sich das anschaut. So viele monatliche Abos, wie ich jetzt inzwischen in dem Bereich angeboten bekomme. Humble Bundle hat eins. Der kriegt zwar immer ein Paket von Spielen, aber da zahle ich monatlich. Ich kriege ein Paket und die darf ich dann auch behalten, weil ich wirkliche Keys dafür bekomme oder die Installs oder das wird da irgendwie mein Ownership wird in dem Account festgelegt. Ich bin mir nicht sicher, ob GOG sowas schon hat, aber das ist eine Frage der Zeit. Und ich glaube, dass das in irgendwelchen Formen immer weiter so geht. Das für die Entwickler wird es dann insofern interessant, weil sie dann vielleicht mit den Plattforminhabern verhandeln können und dann potenziell sich von denen ihre Spielentwicklung vorfinanzieren lassen. Aber es ist interessant, so wie du sagst, weil ich glaube, dass die Publisher das jetzt auch machen, ist halt wirklich auch so ein kleiner, naja, ich weiß nicht, ich glaube, die bäumen sich da auf, weil sie Angst haben, dass die komplette Verhandlungsmacht, was solche Dinge angeht, dann in den Händen von anderen liegt. Und das ist was du ungern weggibst. Weil wenn du nicht mehr derjenige bist, der entscheidest, welches Spiel gemacht wird, dann könnte das für die relativ schnell unangenehm werden. Ich meine, das hat man ja auch gesehen, es gibt irgendwie 10 Plattformen von irgendwelchen Publishern, die Spiele ausliefern, wie Origin oder wie heißt das Ding von Ubisoft?
Uplay.
Ach, Uplay, genau. Also jeder führt seine eigenen Clients ein, seinen eigenen Store ein, einfach um so ein Stückchen vom Kuchen auch noch abhaben zu dürfen. EA traue ich am ehesten noch zu, dass sie das schaffen, weil deren Backlog einfach verdammt groß ist. Die haben wahnsinnig viele Spiele. Plus, ich finde Origin tatsächlich keinen so einen schlechten Store. Da können mich die Leute gerne für kreuzigen, das ist in Ordnung. Aber ich finde den gar nicht so übel. Es waren auch die ersten, die diese Rückgabepolicy eingebaut haben, die auch wirklich viele alte Titel mit drin hatten. Von den Publisher-Stores finde ich den noch einen der angenehmsten. Und ja.
Gut, vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss und dann lassen wir es dabei auch erstmal beseitigen. Eine erste Reaktion gibt es tatsächlich schon aus dem Handel, nämlich Gameware.at. Das ist so ein Uncut-Store, wie man bei uns immer so schön sagt. Also sprich, ist ein österreichischer Online-Händler, die natürlich größtenteils davon leben, dass sie mit deutschen Kunden ihr Geschäft machen, die eben internationale Versionen dann bestellen aus Österreich. Und die haben gesagt, hey, wir listen jetzt Xbox-Hardware aus, weil das lassen wir nicht mit uns machen. Im Prinzip verdienen wir an der Hardware sowieso so wenig bis gar nichts. Und das Einzige, wo wir in Anführungsstrichen mit dem ganzen Xbox One-Universum noch Geld machen, ist halt, wenn wir Spiele verkaufen, weil da haben wir noch eine Marge. Und wenn jetzt aber Microsoft anfängt und so sagt, hey, wir nehmen dem Handel sogar diese Marge weg, indem wir die Sachen einfach direkt sofort zum Launch auf unserem eigenen Service verkaufen, was sie natürlich jetzt online ja schon auch machen, aber dieses Abo-Dings ist ja noch mal eine andere Nummer, dann fällt uns dieses Standbein auch weg. Und dann sehen wir ehrlich gesagt nicht ein, warum wir dann noch Hardware verkaufen sollen, wenn wir mit den Spielen dazu auch kein Geld mehr verdienen. Wohlgemerkt, sie haben nicht alle Xbox One-Spiele rausgeschmissen oder haben das auch nicht vor oder angekündigt, sondern die Third-Party-Spiele, die lassen sie drin. Also das heißt, sprich, ein FIFA für Xbox One, ein GTA für Xbox One, ein Witcher 3 für Xbox One kannst du natürlich weiter bei Gameware bestellen. Aber sie haben halt alle First-Party-Titel, wie man so schön sagt, also alle, die Microsoft selber published, rausgenommen. Das ist ein relativ krasser Schritt. Aber das muss man zum jetzigen Zeitpunkt festhalten, hat jetzt halt auch nur in Anführungsstrichen Gameware.at gemacht. Also man hat das noch nicht von anderen Händlern gehört, dass das jetzt irgendwie ein Mediamarkt oder ein Amazon oder sowas gemacht hätte. Aber das könnte natürlich schon enormen Druck auf Microsoft ausüben, wenn auf einmal Händler sagen, hey, dann verkaufen wir auch eure Konsolen nicht mehr, wenn ihr die Spiele dann nicht mehr über uns verkaufen wollt. Und dann könnte Microsoft sicherlich auch sehr schnell einknicken, weil wir haben da auch im Discord bei uns ein bisschen diskutiert. Wir leben halt immer so in dieser Filterblase. Wir, weißt du, ne, wir Onliner, Robin, wir bestellen alles online. Und wenn es irgendwie dann nur noch bei Microsoft.com auf den ihrem internen hauseigenen Store angeboten wird, ja, mein Gott, bestellen wir es halt da. Also für uns ist das nicht so ein Thema. Aber ich glaube, es wird schon noch immer unterschätzt, wie sehr einfach der Handel so ein ganz wichtiger Absatzkanal ist, weil halt doch einfach Leute dann am Samstag in den Saturn Media Markt oder Expert gehen und sich halt dort dann eine Konsole mitnehmen und die dann nicht so informiert sind, die nicht tagtäglich die News lesen und genau wissen, was es wo gibt, sondern die halt einfach noch sich klassisch drauf verlassen, dass sie halt irgendwo durch Regal reinschlendern können und dann dort was finden. Und da muss man jetzt mal abwarten, ob das aktuell nur so eine kleine Guerilla-Aktion von Gameware.at ist, ob das auch vielleicht nur eine leere Drohung ist, oder ob die da wirklich ja, Nägel mit Köpfen machen und dann vielleicht sogar andere Händler da nachziehen. Das finde ich jetzt sehr interessant. Ich werde es auf jeden Fall weiter im Auge behalten, wie das weitergeht. Gut, dann die zweite News. Die ESL, die große E-Sports-Plattform, streamt exklusiv nur noch über Facebook. Da war ich tatsächlich komplett überrascht, weiß nicht, wie es dir da ging, dass man über Facebook jetzt sogar schon Videos schauen kann. Also sprich, dass das ein, also dass man da Videos schauen kann, klar, aber dass man da wirklich Livestreams verfolgen kann, ja. Ja, lustige Katzenvideos und so, das gab's natürlich schon immer bei Facebook, aber ich meinte so wirklich, dass man da eine eigene Plattform hat, auf der man wie Twitch so Livestreams verfolgen kann. Das war für mich eine Neuigkeit.
Ich habe tatsächlich jetzt da bei uns im Werk 1 haben wir jetzt schon 2-3 Mal irgendwie so Streams über Facebook aufgesetzt. In dem Fall gibt's sogar eine neue Plattform dafür. Also die Streams, die wir gemacht haben, die liefen maximal mit 27p und 30 Frames die Sekunde, was ja den Gamer schreien lässt. Und die neue Plattform, dieses Facebook Watch heißt, glaube ich, die kann tatsächlich Full HD und 60 Frames die Sekunde. Also das heißt, die haben richtig gute Qualität im Idealfall. Und was da passiert ist, ist, was in so vielen Sportarten passiert, da wurden die Exklusivübertragungsrechte verschachert. Das ist etwas, was man aus dem normalen Sport oder von Olympischen Spielen oder von was weiß ich, was eigentlich sogar sehr gut kennt, dass eine der Haupteinnahmequellen von den Veranstaltern ist, dass man die Übertragungsrechte verkauft, weil da kann man Werbung draufschalten und das alles selber zu machen ist viel zu anstrengend, deswegen verkauft man das an irgendeinen Broadcaster. Und der macht das dann, der kann es dann wieder unterverkaufen, da gibt's dann irgendwelche ganz abstrusen Konstellationen, unter denen dann sowas irgendwie unterlizenziert wird und wer darf was zeigen, deswegen kann man zum Beispiel in der Tagesschau keine Ausschnitte aus der Bundesliga sehen, sondern nur Standbilder, weil das wahnsinnig viel Geld kostet, wenn man da irgendwie auch nur ein GIF zeigen wollen würde. Ich bin mal gespannt, ob das auch für GIFs gilt, ja? Ich werde mal mit der Tagesschau telefonieren müssen. Aber ich glaube, ja, das ist ein interessanter Move, dass sie das gemacht haben. Es war ein bisschen so eine Frage der Zeit. Was mich tatsächlich überrascht, ist, dass es an Twitch, an Facebook gegangen ist, nicht an Twitch oder so.
Also das hat mich auch überrascht. Und ich glaube, die Meldung hätte auch für wenig Aufmerksamkeit gesorgt, wenn das einfach an Twitch gegangen wäre. Weil da sind die Leute halt gewohnt, das ist eine Livestreaming-Plattform. Und so, ja, jetzt kann man halt ESL über Twitch gucken, wo man es auch schon immer gucken könnte. Naja, ich glaube, was jetzt so Wellen geschlagen hat, war die Tatsache, dass es halt Facebook ist. Und viele Leute wollen es halt eben auf Twitch oder YouTube gucken. Und das geht jetzt mit so großen Turnieren wie der ESL One oder der Counter-Strike Pro League nicht mehr, weil die tatsächlich exklusiv über Facebook laufen. Also es war jetzt nicht nur, wir nehmen Facebook eben auch noch als einen weiteren Kanal auf, sondern es war wirklich exklusiv. Und das hat schon für einen enormen Shitstorm auch gesorgt. Die Leute haben sich halt beschwert, sind Sturm gelaufen. Dann gab es halt irgendwie auch viel Kritik wegen der Technik, weil Facebook Watch wohl auf Flash. Wie heißt das? Genau, Flash, ich habe den Namen schon vergessen, weil das ist so 1990er, Flash.
Ich habe gestern also Flash-Livestream gesehen, also nicht den, sondern ich hatte das zweifelhafte Vergnügen, einen anderen Flash-Livestream angucken zu dürfen.
Also bei mir ist das so, ich bin Mac-User und deswegen dem Flash-Player eh immer sehr feindselig gegenübergestellt, weil der einfach grundsätzlich dabei mir immer sorgt, dass dann fast die halbe Festplatte oder der halbe Prozessor durchschmilzt, wenn ich irgendwas mit Flash habe. Und deswegen habe ich den auch auf meinem Mac überhaupt nicht mehr drauf und bin sehr froh, dass es mittlerweile HTML5 gibt, weil es einfach deutlich besser, deutlich ressourcenschonender funktioniert und auch deutlich wie sagt man da, übergreifender auf verschiedenen Browsern und so. Und deswegen kann ich schon verstehen, dass jetzt auch da die Leute nicht so begeistert sind, dass sie das dann über den Flash-Player anschauen müssen. Das war aber dann natürlich so ein bisschen halt natürlich dann diese Detailkritik. Ich finde es ganz witzig, weil sich dann doch auch alles wiederholt, weil du hast ja schon völlig richtigerweise das Beispiel mit dem echten Sport gebracht, dass das da vollkommen normal ist, dass die Sachen da verkauft werden und dann auch wieder unterverkauft werden oder verschiedene Lizenzpakete. Ich weiß nicht, ob du es jetzt bei der Bundesliga mitbekommen hast, da ist ja dieses Jahr dann Eurosport mit als Partner eingestiegen und die übertragen dann zum Beispiel die Freitagabendspiele. Und bei denen lief halt am Anfang die ersten 3-4 Spieltage überhaupt nichts und der Server ist ständig abgekachelt und der Stream hat dann so ganz komische grüne Artefakte gezeigt und also das heißt, es war technisch eine absolute Katastrophe. Mittlerweile hat sich so ein bisschen eingespielt und scheint wohl auch ganz sauber zu laufen und die Leute haben sich auch dran gewöhnt, dass wenn du halt Freitagabend Bundesliga gucken willst, dann musst du es halt bei Eurosport machen und halt nicht mehr bei Sky, wie es halt früher war. Aber da sind wir eigentlich im Grunde beim ähnlichen Beispiel, ne? Wenn ich Bundesliga live sehen will, dann bleibt mir halt nichts außer Sky und ja, dann kriege ich abends in der Sportschau die Zusammenfassung und kannst du also diesen Shitstorm da so ein bisschen nachvollziehen oder sagst du halt, naja, es ist im Grunde ja eigentlich nur ein Merkmal, ein Zeichen der weiteren Professionalisierung dieser Szene, dass halt so eine große Plattform wie die ESL, die große Turniere organisieren, dass die halt sagen, ja, wenn ihr das sehen wollt, müsst ihr dafür zahlen, weil wir haben ein Premium-Produkt und dieses Premium-Produkt müssen wir irgendwie refinanzieren.
Also ich verstehe, dass man sich darüber ärgert. Das ist so ähnlich wie die echten Fans der Regionalliga auch irgendwie immer schimpfen, wie kaputt der Sport dann ist. Und ich kann das auch verstehen, weil
die 60er meinst du?
muss vorsichtig sein hier. Da arbeiten zu viele bei mir im Büro. Wobei, ich hoffe, die hören können seit morgen, obwohl ich euch weiterempfehle. Zurück zur Sache. Ich glaube, es ist schon diese Professionalisierung von dem Ganzen, die kann unter Umständen schon dazu führen, dass sich innerhalb des Sports oder der Aktivität einiges verändert. Also es kann einfach sein, dass die Machtverhältnisse, die verlagern sich einfach ein bisschen und du hast so diese neuen Player da, die im Zweifelsfall Entscheidungen treffen, die dann auf den ganzen Sport Auswirkungen haben, so ja, diese Diskussion hast du überall. Ich kann verstehen, dass sich die Spieler da aufregen. Ich habe auch so ein bisschen geguckt, einige von den Leuten haben den Stream quasi gerehostet, also es gab Leute, die haben den Stream genommen und dann auf ihren Twitch drüber gelegt, was sie sich clevererweise recherchierten, dass das ja kein Problem sei, weil wir haben irgendwie nachgeguckt, was in den Euler von Valve steht zu Dota 2 und da dürfe man das machen bei den offiziellen Dota 2 Turnieren, solange man keine Sponsoren- und Werbeeinblendungen macht und die wurden dann prompt mit einem DMCA-Takedown vom Netz genommen, also diese Streams haben es nicht geschafft, weil die ESL relativ schnell reagiert hat und die schließen hat lassen. Die Spieler und die Community, die berufen sich da irgendwie auf die Geschäftsbedingungen von Valve, aber ich nehme an, dass die schon einen sehr guten Deal mit der ESL abgeschlossen haben. Die ESL wird keine exklusiven Verträge für die Übertragung irgendwie machen, wenn sie da nicht auf der rechtlich sicheren Seite wäre. Also ich kann verstehen, dass man da sauer ist, aber das ist das, wo sich dieser Profisport auch hinbewegt. Also das Ganze wird einfach interessant für Sponsoren, das Ganze wird interessant für die übertragenden Anstalten. Und dementsprechend, es ist eine logische Konsequenz der Professionalisierung dieses Sports oder dieser Aktivität. Und ich verstehe, dass man da als eingefleischter Fan viele von diesen Bewegungen nicht mag, weil es halt in meisten Fällen um Monetarisierung von dem Ding geht und nicht um die Inhalte. Die Inhalte werden im Zuge der Monetarisierung vielleicht besser, aber nicht zwangsläufig. Und es geht damit los, dass man Leute halt teilweise vielleicht so gezielt ausschließt oder so. Ich meine, ja, schau, Bundesliga kann ich auch nur über Sky gucken. Es würde mich nicht überraschen, wenn ich das nicht auch irgendwann nur über, wenn ich den 1080p 60 Frame Stream haben will, dass ich dann auch dafür irgendwelche Gebühren extra bezahlen muss.
der ESL Season Pass, wie er halt auch in der NFL und der NHL und in diesen ganzen Sportarten total üblich ist, dass man dafür halt zahlen muss. Also das ist ja das Witzige, dass sich jetzt irgendwie Leute, die Sportfans sind, da eher so ein bisschen mit den Schultern zucken und sagen, ja, ihr werdet halt jetzt auch gemolken, weil euer Sport populär ist. Willkommen in unserer Welt. Da muss man auch für jeden Scheiß extra zahlen. Und ja, also wie du sagst, ich glaube, du hast es richtig gut zusammengefasst. Ne? Man ärgert sich natürlich, weil es Änderungen gibt. Es war ganz interessant, dass, glaube ich, auch manche Leute gar nicht den Stream irgendwie gerehostet haben, sondern sie haben das irgendwie in dem Spielclient angeschaut, was ja auch geht. Du kannst das ja auch direkt in dem Client verfolgen, was wohl, glaube ich, auch weitergeht. Also das ist, glaube ich, kein Problem. Dann hast du aber halt keine Kommentatoren und so, sondern du hast im Prinzip, siehst das halt nur in dem Spielclient selber. Das scheint aber wohl, oder vielleicht habe ich das falsch verstanden, das scheint wohl noch kein Problem zu sein. Also du kannst das weiter übertragen in diesem Client heraus. Da kannst du es anschauen und auch weiter übertragen. Aber dann hast du halt nicht diese tolle Präsentation mit Kommentatoren und Halbzeitanalyse und Statistiken und was weiß ich was. Also das heißt, auf diesen Service, den bekommst du dann halt nicht, wenn du es irgendwie direkt im Client anschaust.
Ja, wobei das darfst du dann halt nicht rehosten. Das, ich meine, du darfst immer noch ins Stadion gehen, aber du darfst halt kein Fernsehteam mitbringen.
Stimmt, aber da bin ich mal gespannt, wie das dann ist, weil im Grunde hast du ja jetzt mittlerweile auch über Handy-Streams und sowas die Kameras auch schon gut genug, dass du da wahrscheinlich sogar ein einigermaßen brauchbares Bild aus dem Stadion über LTE übertragen kannst, über irgendwie Facebook oder Twitter oder sowas, wo du ja mittlerweile auch Live-Videos einfach senden kannst. Oder klar, Snapchat.
Ja, inklusive Live-Kommentierung des wütenden Sitznachbarn.
Das ist ja eh mal das Beste im Stadion. Ja. Gut, dann so viel dazu. Dann haben wir als drittes Thema noch ein bisschen was zu EA, BioWare und Anthem. Da ist es nämlich so, dass man als Uber-News mehr oder weniger festhalten kann, Anthem scheint sich gerade für BioWare so ein bisschen zu einem Schicksalstitel zu entwickeln. Und zwar gab es einen Report von Jason Schreier von Kotaku. Das ist so ein bisschen ein, ich nenne mal Enthüllungsjournalist oder hat zumindest sehr, sehr gute Kontakte, ist immer derjenige, der auch sehr früh dann schon die großen neuen Spiele leakt, mehr oder weniger. Der ist auch der Autor von Blood, Sweat and Pixels, diesem Buch, was wir auch letztens besprochen haben und empfohlen haben. Und der hat sich so ein bisschen bei BioWare umgehört, hat da seine Kontakte reaktiviert und hat etwas sehr Interessantes über Anthem, das neue große Spiel von BioWare, rausgefunden.
Ja, und zwar, dass das ein der Schicksalstitel wird. Und das ist nicht der Untertitel von diesem Spiel, sondern es ist der, tatsächlich die Bedeutung für diesen Titel. Es ist sehr, sehr groß für das Studio. Nach den 2-3 großen Enttäuschungen, die da in letzter Zeit eingefahren wurden, mit dem mäßig gut laufenden Mass Effect Andromeda. Ich glaube, derzeit gibt es keine große Planung für was Dragon Age angeht, aber es sind wohl irgendwie zwei Prototypen oder zwei Teams an der Arbeit, irgendwas für die Dragon Age Brand rauszupusten. Aber es sieht relativ in Anführungszeichen schlecht aus für das Studio. Die arbeiten sehr heftig an Anthem und das kommt Ende 2019 dann wohl oder nicht vor 2019 raus. Und das ist so ein bisschen das Make or Break für dieses Studio. Das ist aus wirtschaftlicher Sicht ist das natürlich schwer, aber aus kreativer Sicht ist, finde ich, sowas immer sehr, sehr, sehr heftig. Weil so Studios, die unter dem Druck arbeiten, das nächste Spiel muss es sein oder wir sind weg, das wirkt sich dummerweise sehr auf die Kreativität aus und vielleicht auch auf irgendwelche Entscheidungen innerhalb des Spiels. Also ich würde das Spiel jetzt nicht im Vorfeld schon irgendwie verteufeln, aber kreative Entscheidungen, die unter solchen Bedingungen getroffen werden, sind oft nicht so wahnsinnig gut. Und was der Jason da irgendwie rausgefunden hat über seine, also das da wirklich Hut ab dafür, dass man diese Kontakte hat und dass sie solche Sachen auch sagen in der Öffentlichkeit. Ich meine, klar, der benennt seine Quellen nicht, das macht er schon ganz schlau, aber das ist wirklich beeindruckend und es klingt dummerweise auch leider alles sehr realistisch, was er da rausgefunden hat. Und da kommen einfach viele Sachen dazu. Also ich meine, EA ist der Mutterkonzern von dem Ganzen und die sind dafür bekannt, dass sie Studios, die nicht performen, schlicht und ergreifend dicht machen. Und dementsprechend ist es kein wahnsinnig unrealistisches Szenario, was da läuft. Es gab intern auch irgendwie relativ viel Trouble. Also Designer haben die Jobs gewechselt und sind jetzt wieder da. Und das Team ist wohl auch durch den das, was sie da irgendwie abgekriegt haben, über wegen Mass Effect Andromeda ist es ziemlich angeknackst und die Stimmung ist nicht so wahnsinnig gut. Und auch das kann ich nur aus Erfahrung sagen, das wirkt sich einfach auf den kreativen Prozess aus. Also wenn du irgendwie von außen irgendwie abkriegst, oh Gott, BioWare ist das schlimmste Studio der Welt und wann machen die endlich mal wieder was Gutes? Unter dem Druck lässt sich ganz schwer tatsächlich irgendwie noch ein guter Titel entwickeln.
Was ich so interessant fand an der ganzen Sache war, dass die Leute ihm auch gesagt haben, dass Anthem tatsächlich seit 2002 schon in Entwicklung ist, weil als das auf der E3 angekündigt wurde, war ja so ein bisschen so, ja, das ist halt jetzt EA. Seit 2012, oh Gott, wir sind ja schon im Jahr 2018, okay, das bin da immer noch ein Jahrzehnt zurück.
Das ist okay.
Also seit 2012 und als es im letzten Jahr auf der E3 angekündigt wurde, hat man ja so ein bisschen, ja, das ist halt jetzt EAs Antwort auf Destiny, ne? Ist ja völlig klar, so ein Shared-World-Shooter, wo die Leute irgendwie lange spielen, wo du auch dann die Leute lange bei der Stange hältst und so ein großes Universum, wo du immer wieder dann irgendwie neue Inhalte bringen kannst und vielleicht sogar Lootboxen reinbringen kannst oder irgendwie halt was, wo die Leute immer wieder zahlen.
Ja.
Das scheint ja relativ klar zu sein. Und dann war ich aber überrascht, dass Destiny ja 2014 rauskam. Das heißt, Anthem kann jetzt nicht so wirklich 1:1 die Antwort drauf sein, weil sie müssen das auf jeden Fall schon gemacht haben, bevor man so wirklich wusste, wie Destiny eigentlich ist oder funktioniert. Also sie haben auf jeden Fall de facto schon an Anthem gearbeitet bei BioWare, bevor Destiny überhaupt gezeigt hat, dass solche Shared-World-Shooter auf der Konsole auch erfolgreich sein können. Also vorher war es ja immer so, dass die MMOs tatsächlich schon noch immer so ein PC-Ding waren und man auf Konsolen es einfach noch nicht so gewohnt war, dass es so langlaufende MMO-Spiele gibt. Und Destiny hat halt eben gezeigt, dass das geht und hat natürlich dann auch Begehrlichkeiten geweckt, verständlicherweise, weil du natürlich als Publisher dir denkst, hey, das ist ja wunderbar, wir machen einmal so ein Spiel, das spielen die Leute über Jahre, sind total begeistert und wir können ihnen immer wieder irgendwelche kleinen Sachen verkaufen und das monetarisiert sich quasi fortgehend. Und ja. Dem scheint eben nicht so zu sein, dass es eine direkte Antwort, dass möglicherweise Destiny schon auch irgendwie Anthem dann beeinflusst hat im weiteren Entwicklungsprozess. Das ist, glaube ich, unbestritten. Aber zumindest die erste Idee scheint wohl aus BioWare herausgekommen zu sein. Und was ich jetzt da aber auch ganz interessant finde, ist, dass viele dann aber auch gesagt haben, hey, aber EA ist halt nicht das Evil Empire, als dass es immer dargestellt wird, ne? Und dieses, jetzt gehen wir mal von dem schlimmsten Fall aus, Anthem funktioniert überhaupt nicht, wird vielleicht sogar gar nicht fertig oder ist zum Launch ähnlich problematisch wie andere Spiele, die von BioWare in letzter Zeit kamen und EA schaut sich das ein halbes Jahr an und sagt, ja, sorry, das war's jetzt mit BioWare, weil die sind ja eine Tochter von EA. Dann wird natürlich dieser ganze, EA sind die Nächsten, die sie kaputt gemacht haben und ich meine, BioWare ist halt ein Studio, was einfach nur mal sehr beliebt ist mit großen Marken wie Mass Effect, Dragon Age und es geht ja zurück bis zu den Baldur's Gate Zeiten und Neverwinter Nights und so.
Knights of the Old Republic.
Und deswegen hat man halt jetzt schon wieder diese klare Rollenverteilung, ne? Das ist so, oh, BioWare sind die Guten, die wollen doch eigentlich nur ein tolles Spiel machen und EA, der böse, geldgierige Konzern, der jetzt das nächste gute Studio auf dem Gewissen hat. Und da sagen aber viele Entwickler intern, ja, das ist gar nicht so. EA ist halt nicht so böse. Die wollen ja eigentlich auch gute Spiele machen. Es ist ja nicht so, dass die absichtlich schlechte Spiele machen, weil das bringt ja auch, wenn man sich's mal so betrachtet, aus monetärer Sicht nichts. Was hat denn EA davon, ein Studio dicht zu machen, die dann keine weiteren Spiele mehr machen können und halt auch Mass Effect auf Eis zu legen, ein Dragon Age auf Eis zu legen? Das bringt ihnen ja aus finanzieller Sicht überhaupt nichts. Und dann erklärt halt der Artikel auch so ein bisschen, wie halt dieser ganze Hass und Backlash, den halt Mass Effect Andromeda, aber auch Battlefront 2, weil das halt nun mal beim gleichen Publisher war, wie der halt sich extrem demoralisierend auf die Entwickler ausgewirkt hat. Und ja, ich glaube, das ist auch sowas, was du wahrscheinlich als Entwickler auch nachvollziehen kannst, wie sich so Druck von außen und vielleicht negative Presse total schlecht auf die Stimmung innerhalb des Teams auswirkt.
Ja, du hast halt Also ich meine, wir waren bei keinem riesen Publisher, der irgendwie so viel irgendwie Kacke von seinem Elfenbeinturmwänden kratzen musste. Das ist schon okay. Aber jedes Feedback schmerzt. Jedes negative Feedback, du liest die und die tun einfach weh. Und in dem Fall war es ja nicht nur irgendwie negatives Feedback unter einem YouTube-Video oder sowas, sondern es waren ganze Artikel, ganze Subreddits, die sich nur darum gekümmert haben, irgendwie dein Mutterkonzern zu zerlegen und den irgendwie als die schlimmsten Menschen der Welt darzustellen. Klar, da waren ein paar schlechte Designentscheidungen in dem Game drin, also jetzt Battlefront 2 zu sprechen. Ich kann verstehen, dass die Leute da sauer waren. Auf der anderen Seite sitzen halt immer noch Menschen, das darf man nicht vergessen. Ich glaube, das auch gerade wenn man EA so verteufelt, finde ich es immer schwer, weil niemand wirklich so böse ist. Und wie du sagst, allein aus dem, wie die eigentlich von ihrer internen Wirtschaft her funktionieren, macht das überhaupt keinen Sinn, da irgendwie ein Spiel schlecht zu machen. Also da sitzt niemand bei EA und verlangt das von den Entwicklern. Sondern in den meisten Fällen das kann sein, dass das irgendwelche Kommunikationsprobleme sind mit dem Publisher oder dass Entwickler, die verkacken auch schon mal, gerade was irgendwie so Deadlines angeht, und dann werden Feature irgendwie auf letzte Minute noch irgendwie gepresst, und man braucht sich ja auch nur eben unter anderem das, was Jason auch sonst so irgendwie drüber berichtet, angucken, wie die Arbeitsbedingungen sind. Das ist manchmal einfach so, dass die Leute überarbeitet sind und dass Fehler passieren und dummerweise halt auch irgendwie Fehler, die nicht einfach nur ein Bug sind, sondern die Designfehlentscheidungen sind. Das sind diese Dinge, die im Design schlecht funktionieren, sind der so ein bisschen der Bug der Game Designer. Das ist einfach was, was du ab einem gewissen Zeitpunkt auch gar nicht mehr überschauen kannst. Und gerade diese Spiele, die werden ja so riesig. Also, dass es wirklich einen gibt, der genau alles in diesem Game irgendwie unter Kontrolle hat, das ist relativ unwahrscheinlich. Das ist viel delegiert, viele Studios arbeiten außerhalb. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, also so wirklich wechseln die Leute, egal was passiert, in diesem Riesenkonzern auch nicht. Die werden dann oft auch nur intern irgendwie durch die Gegend geschoben und von irgendwelchen Projekten abgezogen und auf andere Projekte draufgeschoben. Also auch EA macht das so, dass die Leute, die werden dann, selbst wenn sich ein Studio auflöst, dann ist das in vielen Fällen so, dass vielleicht knapp ein Drittel entlassen wird und zwei Drittel dann durch die Gegend geschoben werden und woanders geparkt werden. Ich glaube, für BioWare ist es auch eine schwere Sache. Die sind gewohnt, eher lineare Sachen zu machen. Also gerade dieses, auch wenn jetzt Anthem schon seit 2012 in Entwicklung ist, da kann man übrigens auch gucken. Ich meine, 6 Jahre Entwicklungszeit zu finanzieren, da brauchst du einen sehr geduldigen Publisher. Ne? Das kann man EA an der Stelle auch zugutehalten. Ich glaube, die sind gewohnt, einfach so lineare Sachen zu machen. Und es bewegt sich alles in diese, ähnlich wie vorhin bei dieser Netflix für Game Story, es bewegt sich alles in die Richtung, dass das alles so ein Games as a Service wird. Und da brauchst du einfach andere Kompetenzen. Das sind andere Sachen, die du da irgendwie bauen musst, um die Leute bei Stange zu halten und um ein interessantes Spiel zu machen, was auch über mehrere Monate vielleicht interessant ist oder was über mehrere Jahre interessant ist. Sowas wie Destiny. Und das sind alle Games, von denen die da in dem Artikel sprechen, werden in diese Richtung entwickelt werden. Auch das nächste Dragon Age wird ein sogenanntes Live-Game werden, wo halt auch irgendwie Content nachgeschoben wird. Und ähnliches bei Anthem. Anthem kannst du davon ausgehen, dass die da eine Laufzeit von irgendwie 5 bis 10 Jahren wahrscheinlich irgendwie einplanen.
Klar, der klassische 10-Jahres-Plan. verfolgt hatte. Aber ich finde es auch immer ganz witzig, weil irgendwie sind die Spieler ja auch teilweise selber ein bisschen schuld. Also man hört ja immer so Sätze wie, ja, jetzt habe ich irgendwie 70 Stunden Destiny gespielt und jetzt gibt's ja nichts mehr zu tun. So, ne? Was ist denn das für ein Scheiß? Mach doch mal was hier. Ja. Und das ist halt so, ja, aber du hast 70, und das ist ja wahrscheinlich noch untertrieben, man gibt ja Leute, die weit mehr gespielt haben oder so, ja, aber du hast halt 70 Stunden gespielt, das ist ja auch schon mal was. Ja. Und einerseits wollen die Leute immer größere Sachen, dann jammern die anderen aber wiederum, dass es irgendwie, wer soll denn das alles spielen, und es ist irgendwie so eine ganz schwierige Gemengelage. Aber ich kann jetzt nur für mich sagen, ich würde es halt BioWare total wünschen. Also ich fände es schade, wenn BioWare weg wäre. Und vielleicht ist das ja sogar so, dass sie Anthem jetzt, ich hoffe es zumindest, als gutes Spiel hinbekommen, dass dann im Prinzip so eine Art Cash-Cow ist. Also das ist ja der Traum eines jeden Studios, ne? Ja. Du hast ein Spiel, was im Grunde deine Firma finanziert, weil es einfach stabile Gewinne abwirft, also siehe Blizzard mit WoW. Und dann kannst du einfach sagen, hey, wir haben halt nicht mehr diesen Druck. Jetzt können wir anfangen und irgendwie ein cooles neues Star Wars Spiel zu machen, zum Beispiel. Oder wir können einfach ein cooles neues Mass Effect machen oder Dragon Age oder so. Weil wir haben einfach jeden Monat stabile Einnahmen aus Anthem. EA weiß das auch und deswegen haben wir jetzt wieder Zeit, die Leute, weil natürlich kommt dann so ein Spiel raus und dann hast du halt von den 400 Leuten, die daran gearbeitet haben, kannst du halt 250 abziehen und 150 brauchst du noch für den Live-Support, die halt noch ein bisschen an DLC und ein bisschen Patches arbeiten, aber du brauchst dann nicht mehr diese Masse für ein laufendes Spiel und da, glaube ich, könnte auch eine große Chance drin sein für Anthem und BioWare, also da endet auch der Artikel so ein bisschen drauf. Man darf das vielleicht eigentlich gar nicht so schlecht sehen. Es gibt auch durchaus große Chancen, die Anthem für BioWare bietet.
Ja, und es ist ein komplett neues Universum. Also da bin ich auch einfach aus kreativer Konsumenten oder als jemand, der gerne irgendwie neue Geschichten hört oder so, bin ich einfach gespannt. Es ist ein komplett neues Universum. Und da wurde ich bei Dragon Age schon echt irgendwie überrascht, dass die war jetzt vom Setting her jetzt nicht so wahnsinnig neu, also die haben sich da auch wirklich viele bekannte Tropen irgendwie bedient und es hat irgendwie alles gepasst, also das war halt, ist halt ein Fantasy-Setting, ne?
Ja, das ist einfach ein
Sci-Fi-Shooter-Setting, die werden es gerade nicht neu erfinden.
Genau, es war halt einfach Tolkien mit Blut.
dann wird das jetzt, ich bin mal gespannt. Also vielleicht wird es irgendwie Halo mit Blut. Aber gucken wir. Ich bin wirklich gespannt, einfach nur auf die Leistung von dem Team, weil ich glaube, dass BioWare, also für mich haben die bisher immer sehr gute Sachen gemacht. Ich fand Mass Effect Andromeda jetzt gar nicht so fürchterlich. Ich glaube, die haben da eine Chance, irgendwie eine coole neue IP zu bauen. Ich hoffe, dass sie da irgendwie was Schönes draus machen.
Genau, also ich kann es aber trotzdem sehr empfehlen, sich diesen Kotaku-Artikel mal durchzulesen. Der ist natürlich auch dann in den Blogpost verlinkt, damit man auch einfach mal selber so ein bisschen so einen Eindruck bekommt, wie es da gerade aussieht. Und finde ich sehr interessanten Artikel. Gut, eine kleine Sache haben wir noch als Rauswerfer, und zwar EVE Online. Da habe ich aber null Ahnung, weil ich weder von EVE wirklich Ahnung habe, noch von dem, was da dort jüngst passiert ist. Deswegen muss ich da komplett mich auf dich verlassen. Ich weiß nur, es war die größte Schlacht aller Zeiten, die zur größten Enttäuschung aller Zeiten.
So viel zum Clickbait, ja. Ja. Da ich EVE-Spieler bin, habe ich das noch hier noch mit in die ins Redaktionspapier reingeschmuggelt. Und zwar hat es sich zugetragen, dass eine der größten Schlachten dann angekündigt oder sich abgezeichnet hat, in der sich das Imperium, wie sie sich inzwischen nennen, die eigentlich für die Goons beziehungsweise die Clusterfuck Coalition, die haben sich mit Money Badger gekloppt und das ist auch eine relativ große Coalition und die da ging es um viel und passiert es wenig. Man dachte tatsächlich, dass es passiert, dass sie sich zwischen zwei Zitadellen, das sind so Player-Strukturen, die man bauen kann, dass sich da ein sehr, sehr, sehr großer Kampf abspielt. Da haben sich viele Leute sehr darauf gefreut, einfach nur, weil Explosionen in EVE sehr schön sind und das ist das, was das Ganze für die News von außen auch mal sehr interessant macht, also wo dann dann immer wieder, wenn sowas passiert, irgendwie Forbes drüber schreibt oder auch irgendwann mal irgendwie die Zeit oder so, also völlig abgefahren, wer sich dann auf einmal für EVE interessiert, weil man nämlich all diese Verluste, die dort irgendwie entstehen, in Geld beziffern kann, also in Echtgeld. Ich kann sagen, okay, rein theoretisch sind jetzt hier Schiffe im Wert von 1 Million US-Dollar auf dem Feld und wenn die sich alle irgendwie gegenseitig vernichten, dann könnte es zu diesem wahnsinnigen Schaden kommen.
Gibt es dann auch so Kriegstourismus tatsächlich, also dass die Leute dort im Spiel hinfliegen, um sich das einfach nur anzuschauen und gar nicht irgendwie selber mitkämpfen?
Auf jeden Fall, also ich habe es auch schon gemacht. Sich das angucken ist schon auch wirklich...
So ein Autobahn-Gaffer.
Ja, das ist schon ein echter Spektakel. Und es gibt auch viele Leute, die das dann streamen und kommentieren, obwohl sie da auch überhaupt nicht mit drin sind. Sie sind dann von außen und kommentieren das so ein bisschen. Also es ist auch mehr so ein, ja, wie so ein sportliches Gefecht, wo du auch so dir das Ganze irgendwie anschauen kannst. Es gibt ein Problem an der ganzen Sache, und zwar, wenn so viele Schiffe auf dem Feld sind, das weiß dann jeder, der Spiele baut, das kostet immens viel Rechenleistung. Und das heißt, die Serverstruktur von EVE, da gibt es diverse Nodes, auf denen das ganze Ding läuft, und die haben eigentlich einen sehr cleveren Trick, wenn Server überlastet sind, und das nennt sich dann Time Dilation. Das heißt, die Zeit wird gedehnt, in Anführungszeichen. Und das heißt, dass in dem System, in dem man sich befindet, die Zeit langsamer abläuft. Das heißt, das Interface und die ganze Spielerinteraktion, die ist in Echtzeit, Aber die Server, um die ganze Rechnung, also um keine zu lange Queue aufkommen zu lassen, lassen die Prozesse alle sehr viel langsamer laufen. Und das Problem an der Geschichte war, dass einige von den Prozessen nicht langsamer laufen, sondern in Echtzeit. Und das waren die, wenn ich es richtig verstanden habe, waren das die Reparaturmodule der zwei großen Stationen, der zwei Zitadellen, die da drin standen, oder Citadels, ich spiele das ganze Ding auf Englisch. Die haben quasi in Echtzeit repariert, während sie aber in Time Dilation, also ich glaube mit, ich weiß nicht, was passiert ist, also ich glaube, es war eine Spielsekunde wurde in 20 Sekunden Echtzeit berechnet. Also mit einem 20stel der normalen Zerstörungskraft wurde auf die Dinger geschossen und die haben aber normal repariert. Dementsprechend ist da nicht so wahnsinnig viel passiert. Und die, es sind auch, glaube ich, gar nicht so viele Titanen zerstört worden. Titanen sind so die größten Schiffe und die Zitadellen sind so das Größte, was Spieler irgendwie bauen können. Die sind auch seit einem Jahr, glaube ich, erst in dem Spiel drin. Das heißt, es gab die große, große Enttäuschung, dass man es nicht geschafft hat, irgendwie $1 Million zu vernichten. Waren alle sehr traurig. Ich glaube, bei CCP war man auch so ein bisschen traurig. Ich weiß, dass die Entwickler sich da auch gerne mal hinsetzen, sich angucken, wenn dann sowas passiert. Die sind da sogar relativ gut darin, solche Sachen dann auch irgendwie zu verwursten. Also die machen dann irgendwelche so Ingame-Pressemeldungen dazu oder teilweise schreiben sie auch was auf ihren Blog dazu. Also es ist eigentlich immer ganz interessant, wie die damit umgehen. Ich bin gespannt auf den Post von dem Entwickler, weil die schreiben danach auch immer, wie das gelaufen ist, was das technisch für die bedeutet hat und wie sie da in Zukunft darauf reagieren wollen. Und es liest sich immer so ein bisschen wie so ein kleiner Krimi, wenn sie erzählen, wie sich das aufgebaut hat, wie sie das mitgekriegt haben und wie sie darauf reagiert haben und was sie versucht haben, um es hinzukriegen. Und dementsprechend, ich freue mich drauf. Es ist zwar schade, dass es nicht so gut groß geknallt hat. Ich bin ganz froh, dass es nicht passiert ist, weil sonst wäre ich hingeflogen, aber ja.
Also man kann sich hier, auf der GameStar gab es auch eine News dazu, da ist ein Twitch-Video eingebunden, was 11 Stunden dauert. und ich habe da gerade mal so ein bisschen quer geklickt und ich sehe da nichts außer kleine rote Punkte, die einfach in Massen auf andere Punkte treffen. Also kann da überhaupt nichts draus lesen, aber zeigen auch irgendwie so eine Gesamtuniversumssicht offenbar an, wo dann jedes Schiff wahrscheinlich so als kleiner Punkt symbolisiert wird oder so. Aber da muss man schon echt drin sein und genau wissen, was da passiert ist, weil sonst ist das relativ undurchsichtig, was man da eigentlich überhaupt sieht. Das könnte auch moderne Kunst sein
oder so. Es ist ja moderne Kunst, Kunst.
Gut, alles klar, Robin. Dann haben wir diese News auch noch abgehandelt. Dann soll es das erstmal gewesen sein für diese Woche. News, die in der KW4 passiert sind. Und dann wünsche ich dir einen schönen Start ins Wochenende. Und wir hören uns sicherlich demnächst hier wieder zu unserer News-Folge.
Bis dahin, tschüss.
Ciao.